Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, wir kommen zum heutigen Sonntag zu einem etwas schwierigeren Text nach den anschaulichen Berichten des Lukas. Unser Lied hat uns schon hineingenommen ins Thema Jesus verherrlichen. Du bist würdig. Von uns zu nehmen Preis und Ehre und Dank. Als Wort für den heutigen Palmsonntag lesen wir miteinander die ersten Verse aus Johannes 17, nämlich die Verse 1 bis 8. Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie, und mir hast du sie gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, es sind hochdramatische Stunden, in denen Jesus mit seinem himmlischen Vater redet. Und es ist sehr interessant zu sehen, zu welchem Zeitpunkt Jesus so betet. Schon in Kapitel 12, da müssen wir also 5 Kapitel im Johannes zurückblättern, berichtet Johannes den Einzug Jesu in Jerusalem. Also wer die Bibel dabei hat und möchte, kann da ruhig mit aufschlagen. Kapitel 12, Einzug in Jerusalem. Kapitel 13 beginnt mit der Fußwaschung. Die Fußwaschung geschieht in welchem Zusammenhang? Mit dem heiligen Abendmahl, genau. Wir sind also ab Kapitel 13, Beginn Kapitel 13, schon in der letzten Nacht, die Jesus mit seinen Jüngern verbracht hat. Hier ein Bild von El Greco aus dem 16. Jahrhundert. Wer genau nachguckt, ich habe mich auch gefragt, welche Szene hat er denn gemalt, der El Greco? Man zählt nur 11. Außer da ganz hinten auf dem Bild, hier an der Wand sieht man es gar nicht. Am Computer guckt noch einer oben drüber. Ob das nur eine Bedienung sein soll oder ob er den Judas, den Verräter, so ganz schattiert nur in den Hintergrund gestellt hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wir befinden uns schon Kapitel 13 in dieser Szene. Jesus feiert das Abendmahl mit seinen Jüngern. Wenn wir das auf die Karwoche übertragen, heute haben wir Palmsonntag, an dem wir an den Einzug Jesu in Jerusalem denken. Gründonnerstag wäre dann die Feier des Abendmahls, also der Abend vor Karfreitag. Darauf folgt die Enthüllung des Judas als Verräter in Kapitel 13 noch. Dieser verlässt die Runde und Jesus kündigt mit den letzten Versen von Kapitel 13 die Verleugnung des Petrus an. Alles Kapitel 13. In den Kapiteln 14 bis 16 berichtet uns Johannes dann ausführlich von den letzten Unterweisungen Jesu an seine Jünger. Auch das wichtige und sehr bekannte Kapitel 15, das beginnt mit dem Weinstock und den Reben, ist etwas, worüber Jesus zu seinen Jüngern in diesen letzten Stunden gesprochen hat. Gehört also zu den letzten Mahnungen, die der irdische Jesus seinen Jüngern noch mit auf den Weg gibt. Alles, was Johannes ab Kapitel 13, 31 Bis Ende Kapitel 17 berichtet, geschieht in diesen wenigen Stunden, nachdem Judas Ischariot gegangen war und vor dem Aufbruch Jesu mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane, das können wir ganz gewiss sagen, denn Kapitel 18 beginnt, als Jesus dies gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Bach Kidron, wo ein Garten war. Also auch das hohe priesterliche Gebet, das wir miteinander mit den ersten Versen heute anschauen, findet statt in dem Raum, in dem Jesus mit seinen Jüngern das Passahlamm gegessen und Abendmahl gefeiert hat. Bevor sie nun aufbrechen in den Garten Gethsemane, hebt, also immer noch in diesem Raum, hebt Jesus seine Augen auf zum Himmel. Der Himmel oben ist in der Bibel wie auch für uns das Symbol für den Wohnort Gottes. Gott schwebt natürlich nicht auf den Wolken irgendwo da oben rum, sondern in der jüdischen Bezeichnung und Sprache war der Himmel auch zur Bezeichnung für Gott selbst geworden. Weil man den Namen Gottes nicht missbrauchen wollte, sprach man nicht von Jahwe, sondern vom Himmel und meinte damit den, der im Himmel wohnt. Der Blick nach oben zeigt außerdem dann, dass Jesus jetzt nicht mehr mit den Jüngern redet, was er in den Kapiteln 14 bis 16 getan hat. Wenn er jetzt den Blick nach oben richtet, wahrscheinlich auch die Hände dazu erhebt, um mit dem Vater zu reden, zeigt er, dass er betet mit dem Vater im Himmel. Ganz offensichtlich hat er das laut getan. Die Jünger konnten jedes Wort hören und verstehen und Johannes konnte uns dieses Gebet Jesu überliefern. Es ist das große Gebet Jesu für seine Gemeinde. Man nennt es deshalb auch das hohe priesterliche Gebet, weil Jesus als Priester für seine Gemeinde, für die Seinen vor den Thron des Vaters tritt. Wir wissen, Jesus betet um Bewahrung der Gemeinde. Ich bitte nicht für sie, dass du sie aus der Welt nimmst, aber dass du sie in der Welt bewahrst. Ganz wichtig, er bittet um die Einheit in der Gemeinde. Als Zeichen, dass er vom Vater gesandt ist, dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Ganz zentrale, ungeheuer wichtige Verse. Aber das ist der zweite Teil dieses Gebets. Wir sind heute bei den ersten 8 Versen und da bittet Jesus vor allem für sich, dass der Vater ihn verherrlicht. Es ist ein ganz inniges Gebet des Vaters, des Sohnes zum Vater und es zeigt uns das ganz enge Zusammenwirken von Vater und Sohn. Vers für Vers sehen wir, wie die Werke des Vaters und des Sohnes vollkommen ineinander greifen. Also der Johannes ist so beim Drüberlesen im Wesentlichen durchaus gut verständlich, aber in jedem Satz steckt ungeheuer viel drin. Jesus beginnt mit den Worten, die Stunde ist gekommen. Auch über dieses Wort mag man so leicht drüber lesen. Klar, die Stunde ist gekommen, wir wissen auch welche. Aber liebe Geschwister, Predigten könnte man alleine über dieses Wort halten. Die Stunde ist gekommen. Die eine Stunde, auf die der Heilsplan Gottes hinläuft, seit und vor Grundlegung der Welt. Die eine Stunde, in der Jesus sein Leben gibt für die Welt. Die Stunde, in der Jesus stirbt für uns. Das Heilswerk Gottes steht unmittelbar vor der Vollendung. Die Stunde ist gekommen. Und in dieser Stunde bittet Jesus den Vater, damit wir es ein bisschen nachvollziehen können, habe ich versucht, auch die jeweiligen Teile der Verse farblich zu markieren, worauf es mir heute jeweils mit ankommt. In dieser Stunde also bittet Jesus den Vater, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Der Vater soll den Sohn und der Sohn den Vater verherrlichen. Wie soll das geschehen? Da müssen wir als erstes fragen, Was heißt denn verherrlichen? Wie geht das? Was ist das? Das griechische Wort heißt rühmen, preisen, ehren. Das, was wir mit dem Lied vor der Predigt schon getan haben, was wir mit unseren Lob-, Dank- und Anbetungsliedern immer auch tun, Gott und seine großen Taten rühmen und ihn damit verherrlichen. Wenn wir seine Liebe, seine Treue, seine Größe, seine Majestät rühmen. Das Hauptwort, das hinter dem Tu-Wort verherrlichen, rühmen, preisen steht, heißt Glanz, Pracht, Herrlichkeit. Also wirklich verherrlichen ist wirklich die, wir reden zwar heute kaum mehr von verherrlichen, deshalb ist es wichtig, dass wir ein bisschen über diese Begriffe nachdenken, aber es ist eine ganz präzise Übersetzung. Die Herrlichkeit, den Glanz, die Pracht Gottes rühmen und preisen und vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt bekannt machen und bekennen. Wir haben einen großen, einen herrlichen Gott. Ganz ähnlich, wie wir es am Mittwoch im Bibelgesprächskreis, nein, in der Gebetsstunde im Zusammenhang mit der Andacht hatten, war es kurz das Thema Triumphzug. Da geht es auch darum, dass einer verherrlicht wird, nämlich der siegreiche Feldherr. So war es in der Antike, wenn die siegreichen Feldherren zurückkamen von ihren geschlagenen Schlachten, dann veranstalteten sie häufig einen Triumphzug, der diente ihrer Verherrlichung, der Verherrlichung ihrer großen Taten. Der Triumphator fuhr auf dem Wagen, hinter ihm stand einer, der ihm den Lorbeerkranz übers Haupt hielt, der ihn als den Sieger kennzeichnet. Und soweit möglich wurden die Gefangenen, die Könige, die Fürsten im Schlepptau hinterhergeführt, damit zur Verherrlichung des siegreichen Feldherrn gezeigt wurde, welche mächtigen Feinde er alles besiegt hat. Gehört unmittelbar mit auch in die Verherrlichung des Sohnes, ich komme nachher nochmal drauf. Er hat nämlich die Mächte und Gewalten im Triumphzug hinter sich hergeführt. Das war unser Gedanke bei der Andacht am Mittwoch. Da geht es um die Verherrlichung. Wenn Jesus die Mächte der Finsternis im Triumphzug gefangen mit sich führt, dann wird er als der Sieger über alle Mächte des Bösen, über alle Werke der Finsternis verherrlicht und gerühmt und sichtbar gemacht. In der Verherrlichung wird also der Glanz, die Pracht, die Herrlichkeit Gottes und die Herrlichkeit Jesu sichtbar. Verherrlichung geschieht nicht allein mit Worten, sondern sie geschieht mit Taten vor allem. Taten, die die Größe Gottes vor den Menschen erkennbar werden lassen. Das ist ganz wichtig. Wir rühmen und verherrlichen Jesus mit unseren Liedern, mit unseren Lob-, Anbetungs- und Dankliedern. Wir rühmen Gott aber noch viel mehr, wodurch? Mit unserem Leben hoffentlich. Unser Leben soll den Vater und den Sohn verherrlichen. Noch viel mehr als unsere Worte und unsere Lieder und unsere Gebete. Der erste Punkt, die Frage, wie verherrlicht Jesus den Vater? Er sagt ja, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Wie verherrlicht Jesus den Vater? Die Antwort geben uns die Verse 2, 4, 6 und 8. Interessant, dass die immer gerade im Wechsel kommen. Vers 2, damit der Sohn dich verherrliche, wie du ihm Vollmacht gegeben hast, über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Jesus verherrlicht den Vater, indem er das Werk vollendet, das der Vater ihm gegeben hat. Guckt's mal ruhig zu Hause nochmal durch. Wenn ich mich nicht verzählt habe, dann ist in diesen 8 Versen mindestens 9-mal vom Geben die Rede. Was der Vater dem Sohn gegeben hat und der Sohn denen gibt, die ihm der Vater gegeben hat. Sprachlich deshalb, wie gesagt, ein bisschen kompliziert. Dieses Geben hin und her und dieses Verflochtensein vom Werk des Vaters mit dem Werk des Sohnes. Ich habe es deshalb rot mit hervorgehoben, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast und jetzt wieder das Werk des Sohnes ewiges Leben gebe. Der für uns wichtige Gedanke dabei, Jesus tat dieses Werk
nicht in eigener Kraft und Vollmacht. Er handelt in der Vollmacht, die ihm der Vater gegeben hat. Er konnte nur wirken, wozu der Vater ihm Macht gab. Und deshalb muss Jesus in einer ständigen, engen Beziehung zum Vater leben. Nur so bleibt er in der Vollmacht. Und das hat ganz unmittelbar mit uns heute, liebe Geschwister, als Gemeinde, als Jesus-Jünger, als Jesus-Nachfolger zu tun. Deshalb hat das Leben Jesu eine so große Vorbildfunktion, eine so große Bedeutung, auch für unser eigenes Leben und unsere Beziehung zum Vater. Natürlich zum einen, dass er als Sündenlamm für uns geschlachtet wurde, aber eben auch, indem er das Vorbild der Nachfolge ist. Wenn wir in der engen Beziehung zum Vater leben, nur dann bleiben wir auch in der Vollmacht, die er uns gegeben hat. Jesus hat Vollmacht, weil er im ständigen Blickkontakt mit dem Vater ist, in der ständigen lebendigen Beziehung, im ständigen Hören auf das, was der Vater sagt, im ständigen Sehen, was der Vater tut. Sagt an anderer Stelle, ich tue die Werke dessen, ich tue, was ich den Vater tun sehe. Also in ganz vielen verschiedenen Formulierungen kommt immer der gleiche Inhalt zum Ausdruck. Und dann gilt uns die Verheißung, die wir vor wenigen Sonntagen gehört haben, dass wir nicht weniger tun können als Jesus. Wie Jesus können wir alles tun, wozu wir Macht und Auftrag vom Vater haben. Aber eben auch nur das. Jesus tat das Werk, das ihm der Vater gegeben hat. Wir tun das Werk, das uns der Vater gegeben hat. Niemand konnte hindern, dass Jesus das Werk tut, das ihm der Vater gegeben hat. Und niemand kann hindern, dass wir das Werk tun, das uns der Vater gegeben hat. Versteht doch die Bedeutung dieser ganzen Sache für uns. Das ist auch eine riesengroße Verheißung für uns. Es ist das Werk, das der Vater vorbereitet hat. Es ist das Werk, das der Vater uns gegeben hat. Und in diesem Werk, wo wir an diesem Werk sind, kann nichts und niemand, keine Macht der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, uns im Weg treten. In den Weg treten, ja. Aber da werden wir in der Kraft und in der Vollmacht Jesu drüber hinweggehen und alle Widerstände überwinden, wenn wir im Werk sind, das der Vater uns gegeben hat. Und Jesus verherrlicht den Vater, indem er das Werk vollendet, mit dem der Vater ihn beauftragt hat. Genauso wiederholt und bestätigt er es in Vers 4. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Habe ich gelb hervorgehoben, Verherrlichung. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Interessant ist, dass Jesus an dieser Stelle schon sagt, ich habe vollbracht. Sein stellvertretendes Leiden und Sterben ist ja noch nicht geschehen. Die Stunde der tiefsten Anfechtung steht auch noch bevor. Die Stunden im Garten Gethsemane, wo er Blut und Wasser schwitzt. Trotzdem sagt Jesus hier schon, ich habe vollbracht. Weil er in der Einheit mit dem Vater ist und weiß, dass der Vater ihn durchträgt bis zum Ziel. Und so kann er sagen, ich habe das Werk vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Jesus verherrlicht den Vater durch seinen Gehorsam. Worin das Werk nun besteht, das ihm der Vater gegeben hat, das sagt uns weiter Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Wieder das Gegeben vom Vater und das Tun Jesu, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Den Menschen, die der Vater ihm gegeben hat, verkündigt Jesus den Namen des Vaters. Er verherrlicht nicht sich selbst, sondern den Vater. Er macht sie mit seinem Namen vertraut. Er macht sie mit Gott vertraut, mit dem Vater. Er bringt sie in ein persönliches Verhältnis mit ihm und gibt ihnen darin Anteil am ewigen Leben. Es war Vers 2 schon. Und dann schließt Vers 8 diesen Gedankenkreis. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und jetzt kommt das, was die Jünger tun. Und sie haben angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Der Sohn lebt vollständig in dem, was ihm der Vater gegeben hat. Er bringt das, was ihm der Vater gegeben hat, zum Ziel.
Ich habe deshalb am Anfang gesagt, etwas kompliziert nach den überschaubaren, anschaulichen Wundern, die wir bei Lukas lesen, bei Johannes an anderer Stelle auch. Aber ganz typisch Johannes, diese unglaublich dichten Aussagen und Sätze.
Aber sie sind ganz wichtig im Blick auf unseren ganzen Dienst, auch im Blick auf all unser evangelistisches, missionarisches und seelsorgerliches Bemühen. Denn in dem, was Jesus hier sagt, wird deutlich, selbst Jesus kann keinen einzigen Menschen retten. Selbst Jesus kann keinem einzigen Menschen ewiges Leben geben, der ihm nicht vom Vater gegeben ist.
Das ist interessant, ich habe hier nochmal Vers 2.
Wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch. Wir halten den ersten Satz fest. Jesus hat Vollmacht vom Vater über alles Fleisch, das heißt über alle Menschen, über den ganzen Kosmos, über die ganze Welt, steckt an dieser Stelle mit drin. Parallel Matthäus 28, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist hier im Grunde die gleiche Aussage. Aber obwohl Jesus Vollmacht hat über alles Fleisch, geht es doch weiter, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Wir merken die Einschränkung des Auftrags. Ja? Zwar hat Jesus Vollmacht über alles Fleisch, trotzdem kann er nur denen ewiges Leben geben, die ihm der Vater gegeben hat. Wir haben die Tatsache der Erwählung zum Heil, ohne dass der Begriff hier vorkommt. Auch übrigens, ich habe es erst noch mal beim Lesen gerade gemerkt, in dem Vers, wo Jesus sagt, dein waren sie, Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Er redet jetzt also von denen, die berufen sind, die zum Glauben kommen und sagt, dein waren sie. Wann waren sie Eigentum des Vaters? Schon seit Grundlegung der Welt. Und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Wir bekommen einen sehr tiefen, beeindruckenden Einblick in das Zusammenwirken des Vaters und des Sohns. Und es ist deshalb für uns so wichtig, auch wenn es im Moment vielleicht ein bisschen trocken theoretisch klingt, weil unser Zusammenwirken mit dem Vater und mit dem Herrn Jesus ja genauso vor sich geht. Wir sehen dann allerdings auch gleich hier, dass Erwählung kein Automatismus ist, der am Menschen vorbeigeht, sondern der Erwählte findet das Heil in Jesus. Jetzt kommen wir nochmal zu Vers 8 und da habe ich blau hervorgehoben, was nun die Erwählten, die der Herr, der Vater dem Sohn gegeben hat, was die tun und auch tun müssen, damit sie wirklich gerettet werden, nämlich dass sie annehmen die Worte. Die Worte, die du mir gegeben hast, haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Also, der Erwählte findet Heil in Jesus, findet ewiges Leben, indem er die Worte Jesu annimmt, indem er Jesus als den Sohn Gottes erkennt und ihn als den von Gott gesandten Erlöser glaubt. Das ist das ewige Leben, Vers 3, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich fasse den ersten Punkt nochmal zusammen mit seinen schwierigen, aber wichtigen Gedanken. Nochmal, es war auch für mich interessant. Ich habe eine ganze Latte an Andachtsbüchern, gute Andachtsbücher. Ich habe in keinem einzigen, die Andachtsbücher haben immer noch meistens griffige Veranschaulichungen und ich habe gehofft, ich finde für das schwierige Thema noch ein paar knackige Beispiele. In keinem einzigen meiner zahlreichen Andachtsbücher habe ich eine Andacht über diese Verse gefunden. Über die späteren Verse, Kapitel 17, gibt es dann welche. Über die Einheit, die Bewahrung, darüber keine einzige. Wir fassen zusammen. Jesus verherrlicht den Vater, indem er das Werk, das der Vater ihm gegeben hat, zu Ende bringt. Er bringt zum Ziel, was ihm der Vater gegeben hat, anvertraut. Er geht mit äußerster Sorgfalt mit denen um, die ihm der Vater gegeben hat. Was geht uns an? Das sind nämlich wir. Also, obwohl das, ich habe am Anfang gesagt, um die Gemeinde geht es erst ab Vers 9 eigentlich, aber indirekt und trotzdem schon ganz unmittelbar kommen wir als die, die der Vater dem Sohn gegeben hat, auch in diesen ersten 8 Versen schon ständig mit vor. Das ist ganz tröstlich, ganz großartig. Mit uns, die der Vater dem Sohn gegeben hat, geht Jesus ganz sorgfältig um, dass er keinen von uns verliert. Das ist eine ständig sich wiederholende Formulierung bei Jesus. Wir wissen es auch an anderer Stelle, Johannes 10, das Kapitel vom guten Hirten. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Oder Johannes 6, Vers 39, das ist aber der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat. Ja, also wir sehen einen Blick in den Heilsplan Gottes. Der Vater hat uns schon als die Seinen erkannt, das wissen wir ja auch. Vor Grundlegung der Welt sind wir eingetragen ins Buch des Lebens, sind diejenigen, die ihm gehören. Und uns hat er nun dem Sohn gegeben und ihm, dem guten Hirten, anvertraut. Und der gute Hirte wacht in der Vollmacht des Vaters über die, die ihm vom Vater gegeben sind. Sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. In diesem Gedankenkreis bewegen sich auch diese 8 Verse. Jesus hat Acht gehabt auf das, was ihm der Vater gegeben hat. Und jetzt gucken wir noch ein paar Verse weiter in unserem Kapitel 17. Und da bestätigt das nochmal Vers 12. Und ich habe sie behütet. Und keiner ist von ihnen verloren gegangen. Keiner? Als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Allerdings, auch hier ist gleich klar gesagt, nur einer ist verloren gegangen, aber das war kein Versagen Jesu, des guten Hirten. Das geschah, damit die Schrift erfüllt würde, so musste es geschehen. Und der war ihm auch nicht vom Vater gegeben, der war von vornherein der Sohn des Verderbens. Solche Bezeichnungen sagen in der Bibel immer Wesen aus. Das heißt, da ist nicht nur was geschehen, das sind Bestimmungen. Der Sohn des Verderbens gehörte von seinem Wesen von Anfang an immer auf die Seite des Verderbers. Er gehörte nie zu Gott. Sohn des Verderbens. Jesus verherrlicht also den Vater, indem er die Worte verkündigt, die ihm der Vater gegeben hat, indem er das Werk tut, das ihm der Vater gegeben hat und indem er auf die Menschen aufpasst, die ihm der Vater gegeben hat. Und sie zum ewigen Leben führt. Soweit ist alles klar. Und nun betet Jesus aber auch, verherrliche deinen Sohn. Bisher waren wir beim Thema, die anderen Blöcke werden kürzer. Bisher waren wir beim Thema, der Sohn verherrlicht den Vater. Jetzt der zweite, wie verherrlicht der Vater den Sohn? Verherrlichung in dieser Stunde, es ist die Stunde des Todes, da tun wir uns immer sehr schwer. Was hat dieser Tod am Kreuz mit Verherrlichung zu tun? Wie soll das am Kreuz geschehen, Verherrlichung des Sohnes? Ist der Tod nicht gerade die größte Schande, das größte Verlieren, was einem Menschen passieren kann? Unter Verherrlichung verstehen wir doch was ganz anderes. Und sagt nicht auch das Alte Testament? Wir sind ja noch vor Karfreitag. Wir denken immer schon nach Ostern und nach Himmelfahrt, aber wir stehen ja noch vor Karfreitag mit unseren Gedanken, ja? Und da ist die berechtigte Frage, sagt nicht das Alte Testament, verflucht ist der am Holze hängt. Also im Tod am Kreuz verherrlicht, ja, denn es ist die Stunde, wie ich schon gesagt hatte, auf die alles hinläuft seit Grundlegung der Welt. Liebe Geschwister, in diesen Stunden, da haben die Mächte der unsichtbaren Welt den Atem angehalten. Es ist die Stunde, die Abraham schon sehen durfte, mehr als 2000 Jahre zuvor, als er auf eben diesem Berg, das ist der atemberaubende der Heilsgeschichte, wir kommen am Karfreitag nochmal drauf, als er auf eben diesem Berg seinen Sohn Isaak opfern sollte. Bei Abraham griff Gott im allerletzten Moment ein. Er durfte einen wieder opfern anstelle seines Sohnes. Aber Gott selbst hat keinen billigen Ersatz. Er muss dieses Opfer wirklich bringen, damit wir Leben haben. Jesu Tod am Kreuz gehört in der Tat mit zu seiner Verherrlichung. Aber dies ist nur der erste Schritt. Die Verherrlichung des Sohnes geht dann weiter. Es ist ein Heilsgeschehen in mehreren Stufen. Der nächste Schritt ist Ostern. Sein Sieg über den Tod wird durch die Auferstehung für alle sichtbar. Das Grab ist leer. Stichwort Triumphzug. Darauf zielt's ja. Nun hat er die Mächte und Gewalten sichtbar im Triumphzug gefangen, hinter sich hergeführt. Das zeigt Ostern. Und dann geht's natürlich weiter mit der nächsten Stufe, die Verherrlichung durch die Himmelfahrt. Dass Jesus zurückkehrt in die Herrlichkeit des Vaters, zurück nach oben, woher er gekommen ist, wo er seinen Platz einnimmt zu Rechten Gottes. Und mit diesem ganzen Geschehen stellt sich nun der Vater öffentlich zu seinem Sohn, weil der Sohn sich an ihn gehalten hat. Gilt wieder genauso für uns, gell? Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich verherrlicht vor den Menschen, den will auch ich verherrlichen. Und für Jesus war das kein Pappenstiel, aber er ist der Versuchung Satans nicht erlegen. Der hatte ihm alle Reiche dieser Welt angeboten. Das war ja seine Berufung, Jesu, gell? Wir sagen natürlich wieder als Außenstehende so leicht und locker, wie wir der Versuchung der anderen sowieso auch ganz leicht widerstehen können, nur unserer eigenen nicht ganz so leicht. Bei Jesus ist uns klar, natürlich durfte der dem Satan nicht erliegen, war ja, wie soll er auch? Aber es war ja seine Berufung, der Herr zu sein. Was Satan ihm anbietet, ist eigentlich genau das, wozu Jesu berufen wurde, nur auf einem anderen Weg. Aber das zu durchschauen, es war ein verlockendes Angebot außerdem, ein schneller, leichter Schritt an die Macht, ohne Erniedrigung, ohne Schmach, ohne Schmerzen, ohne Tod. Jesus wusste genau, was auf ihn zukommt. Satan bot ihm die leichte Alternative. Warum so mühsam, so qualvoll ans Kreuz? Mit mir geht's viel leichter, ganz schnell, ganz einfach, ganz locker vom Hocker. Aber Jesus widersteht und bleibt auf dem Weg des Vaters. Und deshalb wird Jesus verherrlicht, weil er seinen Gehorsam gegenüber dem Vater durchgehalten hat. Auch durch alle Stunden des Schmerzes und des Todes. Er wird verherrlicht. Und jetzt aber ganz wichtig, Vers 5, zu einer Herrlichkeit, die er seit jeher hatte. Vers 5, nun verherrliche mich du, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jesus kehrt in die Herrlichkeit zurück, die er nur abgelegt hat für uns, für die Zeit seiner Erdentage. Aber diese Herrlichkeit ist eben keine neue, die Jesus sich erst mit seinem Gehorsam hätte verdienen und erwerben müssen. Es ist eine Herrlichkeit, die ihm als Sohn Gottes seine ureigenste ist, die ihm zusteht, die er seit jeher hatte. So verherrlicht der Vater den Sohn. Und nun kommen wir zur dritten und für uns praktischsten und wichtigsten Frage noch mit. Und wie können wir Jesus verherrlichen? Wie können wir Jesus verherrlichen? Jesus verherrlichen ist ja das Thema. Der Sohn verherrlicht den Vater, der Vater verherrlicht den Sohn. Und wir, wo kommen wir vor? Die Antwort geben zumindest indirekt die Verse 3 und 6 bis 8. Das hatten wir schon in den blauen markierten Abschnitten. Wir verherrlichten den Sohn und den Vater, indem wir sein Wort annehmen. Jesus sagt, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Der allein wahre Gott. Auch das gehört dazu, dass wir ihn verherrlichen, dass wir an diesem Bekenntnis festhalten, der allein wahre Gott. Auch da lesen wir wieder so leicht und locker vom Hocker drüber hinweg, der allein wahre Gott, natürlich sagen wir. Dafür sind die ersten Christen ins Gefängnis gegangen. Der allein wahre Gott war die Provokation, wegen der sie im Kolosseum und im Zirkus den wilden Tieren vorgeworfen wurden. Der allein wahre Gott. Hätten sie sich damit begnügt, Jesus im antiken Götterhimmel neben Dutzenden anderen mit einzureihen, wahrer Gott wäre noch gegangen. Der allein wahre Gott. Aber sie haben an der Verherrlichung dieses Gottes festgehalten. Der allein wahre Gott. Der Gott der Bibel steht in einem Nulltoleranzverhältnis zu allem, was sich sonst noch Gott nennen mag auf dieser Welt. Und ob wir daran festhalten, in unserem Bekenntnis, koste es, was es wolle, daran entscheidet sich unser Christsein. Das ist das ewige Leben, daran entscheidet sich unsere Ewigkeit. Dass wir in unserem Bekenntnis festhalten, der allein wahre Gott. Wird für uns heute wieder die große Anfechtung, gell? War für viele Jahrhunderte in Mitteleuropa kein Thema, klar, christlicher Glaube. Aber in den letzten Jahren und Jahrzehnten schwappen die anderen Religionen herein und die Kirchen, auch die Freikirchen, brechen auf breiter Front ein. Und wer am allein wahren Gott festhalten will, wird zum Außenseiter, der verspottet und verachtet wird. Aber darum geht's, ob beim Auszug aus Ägypten oder bei unzähligen anderen Angelegenheiten, bei denen Gott machtvoll handelt, immer wieder, unterstreicht es euch zu Hause in euren Bibeln beim Bibellesen, immer wieder geht es um das eine, sie sollen erkennen, sagt der Herr, dass ich der Herr bin und außer mir ist kein Gott. Die anderen sind falsche Götter, tote Götzen. Auch wenn es schon ein bisschen später wird, ich lese uns aber trotzdem gerade dazu ein paar Verse aus dem Jeremia 10, dass wir die Bedeutung mitbekommen, der allein wahre Gott, über der Überschrift die Totengötzen und der lebendige Gott. Hört das Wort, das der Herr zu euch redet, Haus Israel. So spricht der Herr, gewöhnt euch nicht an den Weg der Nationen und erschreckt nicht vor den Zeichen des Himmels, auch wenn die Nationen vor ihnen erschrecken. Denn die Ordnungen der Völker, ein Götze ist es. Ja, ihre, jetzt merken wir, den ganzen Spott auch, die ganze scharfe Kritik, die Gott übt an der Götzenverachtung, an der Götzenverehrung, an den anderen Göttern. Ihre Götzen sind Holz, das einer aus dem Wald geschlagen hat. Ein Werk von Künstlerhänden, mit einem Schnitzmesser hergestellt. Man schmückt es mit Silber und mit Gold. Mit Nägeln und mit Hämmern befestigen sie es, dass es nicht wackelt. Spott, triefender Spott. Die können nicht mal selber stehen, die müssen festgenagelt werden, sonst fallen sie um. Fürchtet euch nicht. Na, sie sind wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld. Spott. Und reden nicht. Sie müssen getragen werden, denn gehen können sie nicht. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn sie tun nichts Böses und Gutes, können sie auch nicht. Keiner ist dir gleich, Herr, du bist groß. Merken wir, jetzt schwenkt's um. Von der scharfen Kritik an allen Göttern und Götzen dieser Welt, jetzt die Anbetung, die Verherrlichung Gottes. Keiner ist dir gleich, Herr. Du bist groß. Und groß ist dein Name durch deine Macht. Wer sollte dich nicht fürchten, König der Nationen? Denn das gebührt dir. Denn unter allen Weisen der Nationen und in all ihren Königreichen ist niemand dir gleich. Dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, erkennen. Der Einzige, der helfen kann. Die toten Götzen, die können nicht helfen. Aber er, der allein wahre Gott, der kann helfen. Auf mich, sagt der Herr, auf mich könnt ihr euch verlassen. Und damit kommen wir zum allerletzten Gedanken für diese Predigt. Ganz praktisch für unseren Alltag, für unser Leben, Woche um Woche, jede Woche vom Sonntag bis zum Samstag. Wie verherrlichen wir da von Sonntag bis Samstag den Vater und den Sohn? Indem wir ihm vertrauen. Liebe Geschwister, das sollte uns eigentlich jede Sekunde unseres Lebens ganz deutlich vor Augen stehen. Das Wichtigste, was wir tun können, solange wir irgendeinem Atemzug auf dieser Erde machen dürfen, dass wir Gott verherrlichen durch unser Vertrauen. Dass wir Gott verherrlichen durch unser Vertrauen. Ich habe eine Geschichte dazu gefunden von Alexander dem Großen, wird eine interessante Anekdote erzählt. Wie wahr sie ist, weiß ich nicht, aber sie macht einen Gedanken wichtig. Alexander der Große hatte demnach an seinem Hof einen berühmten Philosophen, der ziemlich mittellos war. Eines Tages befand sich dieser Philosoph nun finanziell in einer besonders schwierigen Notlage. Verzweifelt überlegt er, an wen soll ich mich wenden? Das Nächstliegende, dass er seine Not vor seinen Gönner, den großen Herrscher und Eroberer, bringt. Das tut er auch. Er kommt zu Alexander dem Großen, bringt seine Not vor. Kaum hat er seine Bitte ausgesprochen, gibt ihm Alexander eine schriftliche Vollmacht. Sie berechtigt den Philosophen, sich aus der Schatzkammer des Königs jeden gewünschten Betrag auszahlen zu lassen. Stellt euch in die Situation. Blankoscheck. Unterschrift drunter, ich darf die Summe unbegrenzte Höhe selber eintragen. Der Philosoph zögert nicht lange mit seinem Blankoscheck, geht er schnurgerade zum Schatzmeister und nennt ihm einen außerordentlich hohen Betrag, den er haben will. Der Betrag ist so hoch, dass der Schatzmeister schockiert ist über diese große Summe und weigert sich, so viel Geld auszubezahlen. Stattdessen geht der Schatzmeister zu Alexander dem Großen und trägt die unverschämte Bitte dieses Philosophen vor. Alexander der Große hört sich die Klage seines Schatzmeisters an und weist ihn an, das Geld sofort auszubezahlen. Begründung? Er sagt, ich freue mich, dass der Mann so hoch von mir denkt. Damit hat er mir eine große Ehrung zuteil werden lassen. Die Größe seiner Bitte zeigt, wie hoch er mich einschätzt, sowohl im Blick auf meinen Reichtum als auch im Blick auf meine königliche Großzügigkeit. Unser Thema: Gott verherrlichen. Wie können wir Gott verherrlichen? Wie können wir Jesus verherrlichen? Indem wir nicht kleiner denken als der Philosoph von Alexander dem Großen, sowohl bezüglich des Reichtums unseres himmlischen Vaters als auch bezüglich seiner königlichen Großzügigkeit. Wir verherrlichen Gott, indem wir groß von ihm denken, indem wir groß denken von seiner Macht, indem wir groß denken von seiner Reichtum, indem wir groß denken von seiner Großzügigkeit und Liebe. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Sollte Gott seinen Kindern auch nur irgendein Gutes vorenthalten? Ganz gewiss nicht. Wir verherrlichen und ehren den Vater, indem wir Tag für Tag so leben, dass unser Leben ein Beweis dafür ist, dass wir groß von ihm denken. In meiner Bibel hatte ich noch ein uraltes Spruchkärtchen gefunden, das wunderbar dazu passt. Nach dem Bibelvers kommt ein Reim: Sein göttliches Vermögen hat Millionen Segen. Je mehr wir nehmen wollen, je mehr wir nehmen sollen. Sein göttliches Vermögen hat Millionen Segen. Je mehr wir nehmen wollen, je mehr wir nehmen sollen. Dass Gott uns doch jeden Tag schenkt, dass wir groß von ihm denken und seinen Namen verherrlichen. Amen.